Und wir können auch für den Dreißigjährigen Krieg im Rheinland eine sehr eigene Geschichte erzählen. Und die Besonderheit wäre hier jetzt, dass das Rheinland, als dieser Krieg 1618 ausbrach, eigentlich gar nicht erst lernen musste, was Krieg ist. Denn hier im Rheinland hat man schon eine sehr viel längere Erfahrungsgeschichte gehabt, die Jahrzehnte zurückreicht.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser dritten Staffel beschäftigen wir uns erneut aus historischer und kultureller Perspektive mit Brüchen, Transformationen und Kontinuitäten im Rheinischen Revier, im Rheinland und damit verbundenen Regionen. Zu Gast ist heute Dr. Michael Kaiser, der uns eine lange Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs im Rheinland erzählt. Denn dieser große Konflikt, in dem Teile Mitteleuropas in Schutt und Asche gelegt wurden, stellt sich aufgrund der Lage und der Bedeutung des Rheinlandes doch auch als ein Mosaikstein in einem größeren Bild des Umgangs mit Krieg und Gewalt im Rheinland dar. Herr Kaiser hebt daher die Bedeutung vorheriger und paralleler Konflikte hervor, schildert die Erfahrungen und die Resilienz des Rheinlandes beim Umgang mit kriegerischer Gewalt und führt dann natürlich auch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs zwischen Prager Fenstersturz und Westfälischem Frieden im Rheinland aus. In den Shownotes findet ihr Hinweise, wie ihr mich kontaktieren oder über PayPal, Ko-fi und Steady unterstützen könnt. Außerdem findet ihr dort eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Zum Beispiel die Vorgängerfolge zur Reformation im Rheinland als Zündfunke der theologischen Auseinandersetzungen, die später auch zum Dreißigjährigen Krieg beitrugen. Herr Dr. Kaiser ist ein neuer Gast im Podcast und stellt sich und seinen Weg zum Thema daher zunächst vor. Dann springen wir an das Ende des 16. Jahrhunderts und nehmen Anlauf in einen der größten Konflikte des vormodernen Europas. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem März 2025.
Ja, mein Name ist Michael Kaiser. Ich bin Historiker und seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit dem Dreißigjährigen Krieg, arbeite dazu, also bin wissenschaftlich tätig in dem Bereich. Erstes Leben liegt woanders. Ich bin tätig im Wissenschaftsmanagement bei der Max-Weber-Stiftung. Das ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die geisteswissenschaftliche Institute im Ausland unterhält. Hier bin ich verantwortlich für Forschungsinfrastrukturen für diese Forschungseinrichtungen. Daneben aber, in meinem zweiten Leben sozusagen, bin ich immer noch als Frühneuzeitler aktiv, lehre unter anderem an der Uni Bonn und forsche mittlerweile seit gut 30 Jahren zum Dreißigjährigen Krieg. Ich habe darüber auch meine Promotionsarbeit geschrieben. Und ansonsten viele andere normale Publikationen, Aufsätze in den Sammelbänden dazu publiziert. Und das kann ich vielleicht noch erwähnen, seit mehr als 10 Jahren betreibe ich auch einen wissenschaftlichen Blog, der sich ausschließlich dem Dreißigjährigen Krieg widmet. Seit 2012 gibt es also jede Woche einen neuen Blogpost auf dem DK-Blog. Die Adresse lautet https://dkblog.hypothesis.org. Dort kann man also auch entsprechend nachgucken, was es Neues gibt aus meiner Werkstatt zu diesem Themenbereich.
Und dieser Blog wird garantiert in den Shownotes verlinkt sein. Und wenn Sie den Dreißigjährigen Krieg erwähnen, ich spiegel einfach mal, was Sie mir in unserer ersten Kontaktaufnahme gesagt haben, als ich Sie nach dem Dreißigjährigen Krieg per E-Mail gefragt habe. Und Sie meinten, man könne darüber einfach ganz klassisch sprechen, 1618 bis 1648. Das fanden sie aber nicht so spannend und haben mir einen Gegenvorschlag gemacht und gesagt, die Wurzeln dieses Konfliktes müssen wir viel früher suchen. Wie, wann und warum?
wenn wir über das Rheinland sprechen wollen in dieser Zeit, dann passt diese, ich sag mal, Schulbuchdefinition 1618 bis 1648 nicht so gut. Sie ist nicht plausibel. Und das überrascht auch nicht. Und das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal für das Rheinland. Wir haben diesen Krieg, der natürlich mit dem berühmten Fenstersturz in Prag anfängt und sich dann irgendwie ausbreitet über das Heilige Römische Reich und über viele Teile Europas, aber nie gleichzeitig oder nicht immer alle Regionen im Heiligen Römischen Reich oder in Europa betrifft. Und für das Rheinland können wir also auch festhalten, dass bestimmte Ereignisse diese Region gar nicht erreicht haben. Und das ist auch ein Phänomen, das wir auch für andere Regionen in den, sagen wir, deutschen Landen auch eine Rolle spielt. Beispielsweise nehmen wir das für Bayern, ein wichtiger Faktor in diesem Krieg, bis 1632 kaum gemerkt, dass es einen Riesenkrieg gab, dann aber umso mehr und dann hat dieses Land auch in den ganzen folgenden Jahren bis zum Ende sehr gelitten. Und insofern haben wir hier also eine besondere Situation und wir können auch für den Dreißigjährigen Krieg im Rheinland eine sehr eigene Geschichte erzählen. Und die Besonderheit wäre hier jetzt, dass das Rheinland, als dieser Krieg 1618 ausbrach, eigentlich gar nicht erst lernen musste, was Krieg ist. Denn hier im Rheinland hat man schon eine sehr viel längere Erfahrungsgeschichte gehabt, die Jahrzehnte zurückreicht. Und insofern eine Überraschung gab es nicht. Vielmehr war man mit Militär, mit entsprechenden Auswirkungen, alles, was Kriegseinwirkungen ausmachte, durchaus vertraut. Ich will allerdings an der Stelle nochmal auf 1618 eingehen. Man kann ja in der einschlägigen Literatur auch nachlesen, dass Krieg sozusagen in der Luft lag. Ganz Europa, das wird oft als Pulverfass beschrieben, wo so viele Konflikte brodelten, die sozusagen unweigerlich sich entladen mussten. Und in dieser Konstellation hat eigentlich niemand auf Böhmen geguckt. Als dann tatsächlich mit diesem schon erwähnten Fenstersturz dort dieser Konflikt ausbrach, der dann sich so in der Weise ausweitete zum Krieg, der 30 Jahre dauern sollte, das hatte man gar nicht auf der Karte. Andersherum war das Rheinland seit vielen Jahren eine Krisenregion. Und darüber können wir sprechen oder sollten wir auch sprechen, um klarzumachen, dass das Rheinland eigentlich schon von Kriegsauswirkungen über eine deutlich längere Zeit gebeutelt war, bis dann auch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs genuin dann diese Region mit beeinflusst haben. Und deswegen behaupte ich auch, ist der Dreißigjährige Krieg im Rheinland eine andere Geschichte als etwa im Süden Deutschlands, im Norden Deutschlands oder wie gesagt in vielen anderen Regionen.
Sie haben die Konflikte der vorherigen Jahrzehnte erwähnt, die Rheinland und um das Rheinland herum geschahen. Welche sind da die Zentralen, die eben ihre Strahlkraft bis ins Rheinland hinein hatten?
Also das ist jetzt auch keine Überraschung, aber das sollte man einfach sich nur noch mal klar machen, das Kontinuum der Konflikte. Und das ist im 16. Jahrhundert einfach der Konflikt der niederländischen Provinzen mit der Landesherrschaft, die von den Habsburgern gestellt wurde und nach der entsprechenden Aufteilung der Dynastie von der spanischen Krone aus gelenkt wurde. Und hier gab es ja, das Stichwort ist dann der Herzog von Alba als entsprechender Vertreter dort der spanischen Krone, dort Konflikte, die sich zu einem Krieg ausgeweitet haben, der dortigen niederländischen Eliten gegen die spanische Herrschaft. Also ein Konflikt, auch religiös motiviert und angetrieben, der dann zu einem, was wir heute rückblickend den 80-jährigen Krieg nennen, der aber schon viel früher auch zur faktischen Etablierung der Niederlande führten. Damals beschrieben als Generalstaaten, als ja, staatliche Einrichtung, die sich aus einer Revolte heraus ja eine staatliche Entität verschafft haben und damit auch ein in kurzer Zeit schon ein Machtfaktor in dieser Region worden. Dieser Konflikt war sehr blutig und hat natürlich diese eigentlichen Provinzen betroffen, hat aber sehr stark auch ausgestrahlt auf die umliegenden Regionen. Das ist jetzt das, ja, im Grunde der Nordwesten des Reiches. Von der Nordseeküste, von Ostfriesland über das Emsland, niedersächsische Bereiche bis weit hinein ins Rheinländische. Man kann im Grunde bis zur Mosel gehen. Das sind alles noch Regionen, die von diesem Konflikt mit beeinflusst wurden. Wenn ich sage mit beeinflusst worden, heißt das durchaus im militärischen Sinne. Denn wenn auch die eigentlichen Kampfeshandlungen in diesen betroffenen niederländischen Provinzen stattfanden, hat man durchaus die Notwendigkeit gesehen, dass man weitere Regionen als Quartiere für die Truppen brauchte. Sprich, man musste die Ressourcen aus benachbarten Regionen beschaffen und man hat schon früh begonnen, entsprechende Nachbarregionen, ich habe es genannt, von Ostfriesland, wie gesagt, bis an die Mosel hinunter, mit entsprechenden spanischen oder auch generalstaatischen, also niederländischen Truppen zu besetzen, um dort Kriegssteuern zu erheben, um dort entsprechende Versorgungsgüter zu organisieren, also zu requirieren. All das gehörte auch zur Kriegspraxis dazu. Auf das Rheinland bezogen heißt das, dass wir schon, und dieser Konflikt bricht ja 1568 aus, das ist das Start, ja, so wird es festgelegt, bei allen Vorphasen, die wir haben, und auch hier gibt es Phasen, die stärker und weniger stark sind. Ab da haben wir konkrete Auswirkungen, dass immer wieder mal Truppen durchziehen, dass Truppen Winterquartiere nehmen und insofern die benachbarten Regionen belasten. Wir haben also im Jahr 1598 nochmal einen wichtigen Einschnitt, als hier eine große spanische Armee unter dem Kommandeur Mendoza hier plant, zum Winter 1598 Winterquartiere am Niederrhein zu nehmen und mit großer Truppenstärke hier einfällt. Das ist anders, als es bisher der Fall war, als nur kleinere Trupps und wirklich im überschaubaren Sinne Truppen hier mal durchzogen oder Quartier nahmen. Ein tatsächlicher, ich sag mal auch systemischer Einschnitt, weil wirklich ab hier auch die spanische Kriegführung permanent den Niederrhein dann als Kriegsgebiet und auch Rückzugsgebiet für sich erkannt hat. Ab jetzt sind sowohl spanische Truppen, man möchte sagen dauerhaft, in der Region präsent und das fordert den Gegner heraus, es kommen auch verstärkt dann generalstaatisch, also niederländische Truppen auch dazu. Das heißt, wir haben tatsächlich die faktische, muss man sagen, Einbindung des Niederrheingebiets in den größeren Kontext des spanisch-niederländischen Konflikts. Dieser Konflikt hat 1609 ein vorläufiges Ende, als hier ein 12-jähriger Waffenstillstand ausgehandelt wird. Man könnte aufatmen und sagen, wunderbar, dann wird ja kein Krieg mehr geführt. Aber erstens ist dieser Waffenstillstand befristet und zweitens hat das in keiner Weise die Kriegsparteien motiviert, ihre Positionen zu verlassen. Und bevor man das gemacht hat, hat man schnell noch entsprechend, soweit es geht, strategisch wichtige Positionen besetzt. Das hat man getan und so verteilen sich im rheinischen Gebiet, im Grunde gibt es keine Stadt, die nicht von einer oder der anderen Kriegspartei, also spanisch oder generalstaatisch, besetzt war. Das heißt, die eigentlich hier herrschenden Landesfürsten waren konfrontiert mit einer fremden Okkupation. Wie gesagt, sei es von Den Haag oder von Brüssel oder Madrid gesteuert. Das ist die Realität und insofern, das ist das, was ich meinte, wenn ich sage, diese Region ist mit Kriegsauswirkungen vertraut. Man wusste, was es heißt, wenn Krieg kommt, wenn Soldaten kommen, wenn sie einquartiert sind und versorgt werden müssen. In der Weise ist das also ab dieser Zeit Alltag. Ich will nicht zu weit eine Vorgeschichte jetzt hier aufhalten, aber zumindest erwähnen müssen wir auch noch den sogenannten Truchsessischen Krieg, also den zweiten Reformationsversuch im Kurfürstentum Köln, der auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stattfand, als also hier der Kölner Kurfürst versuchte, die Reformation im Kurfürstentum Köln einzuführen. Eine keineswegs nur lokale oder regionale Angelegenheit, sondern ein Ereignis, das reichsweit Bedeutungen hat, weil natürlich die Kaiserwahl von den Kurfürsten mitbestimmt wurde und die Konfessionsentscheidung eines Kurfürsten und Konfessionsausrichtung entsprechende Konsequenzen hat. Insofern war dieser Konfessionskonflikt im Kurfürstentum Köln sofort ein politisches Ereignis im ganzen Reich und auch für die benachbarten politischen Mächte. Es gab sofort einen Krieg, oder es hat sich insofern sofort ein Krieg entsponnen, bei dem auch auswärtige Mächte sich hier eingemischt haben. Natürlich haben die tendenziell reformierten protestantischen Niederländer den Reformationsversuch von Gebhard Truchsess, dem Kölner Kurfürsten, ihn unterstützt, während die Habsburger und auch die Wittelsbacher, also der bayerische Herzog, damals ganz stark für die altkirchliche Opposition, also die für die katholische Seite hier eingeschritten sind. Und insofern gab es hier auch noch mal im Rheinland einige Jahre mit ausländischer, so muss man das jetzt sagen, Unterstützung, auch hier noch mal konkrete Kriegsauswirkungen, die das Land auch schon mit in Mitleidenschaft gezogen haben. Und wenn man das ist beim Podcast jetzt schwierig, aber wenn man sich die Karte einmal anguckt, haben wir dieses Kurfürstentum Köln. Es ist ja ein schmaler Landstreifen um den Rhein herum gruppiert. Dann kommt noch Westfalen dazu, das dazugehörte. Ein etwas größeres Territorium, aber ein Krieg nimmt auf diese engen Grenzen keine Rücksicht. Das heißt, auch bei diesem Reformationsversuch und den kriegerischen Auswirkungen waren natürlich deutlich mehr Regionen, also Gebiete im Rheinland betroffen und haben auch unter diesen Kriegsauswirkungen gelitten. Das, wenn man so will, abschließend nochmal hier zu dieser, wenn man so will, ja, Kriegsschule, die hier dieses Rheinland hat durchmachen müssen, bevor überhaupt der 30-jährige Krieg ausgebrochen ist. Ja, wir sollten, wenn wir hier die Vorgeschichte des Kriegs am Niederrhein erzählen, müssen wir unbedingt auch noch den Jülich-Klevischen Erbfolgestreit erwähnen. Denn wenn ich vorhin angesprochen habe, dass Europa ein Pulverfass ist und dass auch die Zeitgenossen damals geradezu warteten, dass irgendwie ein großer Konflikt ausbrechen würde, dann hat man einen Grund dafür sicherlich in dieser Erbfolgeproblematik gesehen, die sich schon seit vielen Jahren, schon im 16. Jahrhundert, angebahnt hat. Und ein Konflikt, der eben als der Jülich-Klevische Erbfolgestreit in die Geschichte gegangen ist. Wir haben hier am Niederrhein einen Territorienverbund bestehend aus den Herzogtümern Jülich-Kleve-Berg, der Grafschaft Mark und dann noch anderen kleineren Territorien Ravenstein und Ravensberg, die zusammengefasst werden unter einem Territorialfürsten, dem Herzog von Jülich-Kleve. Diese Dynastie, die durchaus sehr mächtig und einflussreich ist im Reich, hat ein Nachfolgeproblem. Der Herzog Wilhelm, der in den 1590er Jahren nach langer Krankheit stirbt, wird einen Nachfolger, einen Sohn, der aber erkennbar geistesgestört ist. Und was noch schlimmer ist, in einer Zeit, als der dynastische Fürstenstaat auf dem Faktum beruhte, dass ein Fürst einfach Nachkommen erzeugt, war das Problem, dass Johann Wilhelm, dieser letzte regierungsunfähige Herzog, eben nicht nur unfähig war, die Geschicke des Landes zu leiten, sondern er war leider auch unfähig, einen Nachfolger zu zeugen. Das heißt, wir haben einen großen, machtvollen Territorienverbund, der erkennbar in eine Regierungskrise hineinschlittert. Wer sollte hier die Nachfolge antreten, wenn denn Herzog Johann Wilhelm mal stirbt? Das war seit den 1590er Jahren im ganzen Reich und auch für aufgrund der Größe und Relevanz der Territorien eine europäische geradezu Fragestellung und war insofern ein offenes Problem, für das sich viele Leute im Klaren waren, dass der Preis hier so hoch ist, dass es sich lohnen würde, dafür einen Krieg zu führen. Und genau dieser Konflikt entlud sich auch, als 1609 dieser Herzog Johann Wilhelm dann starb. Hier haben sich dann entsprechend die Erbfolgeprätendenten in Position gebracht und ihre Erbansprüche versucht zu realisieren. Das ist jetzt eine recht komplexe Angelegenheit. Ich würde diese Geschichte jetzt kurz wirklich auf den Kern zurückführen und einfach nur festhalten, dass bei den mehreren Erbanwärtern sich zwei Fürstenhäuser durchgesetzt haben, nämlich die brandenburgischen Hohenzollern und eine Nebenlinie des Hauses Wittelsbach, das Haus Pfalz-Neuburg. Die Pfalz-Neuburger haben tatsächlich es geschafft, die Territorien Jülich und Berg unter Kontrolle zu bringen, während das Haus Brandenburg die Territorien Kleve und Mark an sich gebracht haben. Das, was man dann entsprechend die Beati Possidentes nannte in ihrer Zeit, also die, die tatsächlich erfolgreich genug waren, um sich in den Besitz zu bringen. Natürlich haben beide nur das halbe Erbe an sich gebracht und waren damit nicht zufrieden, denn man hat ja den, so glaubt man, den Anspruch auf die komplette Territorienmasse. Das bedeutet, auch die beiden haben sich keineswegs geeinigt, sondern waren willens, ihren kompletten Erbanspruch durchzusetzen. Natürlich auch kriegerisch, auch mit militärischen Mitteln. Sowohl Brandenburg damals als auch Pfalz-Neuburg waren aber damals gar nicht in der Lage, um diesen Erbfolgestreit wirklich Krieg zu führen. Aber sie haben, und das verbindet sich jetzt mit den anderen Konflikten, Verbündete gesucht und sehr schnell gefunden. Denn die Brandenburger fanden naturgemäß in den Generalstaaten Rückhalt, während Pfalz-Neuburg von den Spaniern unterstützt wurde. Und insofern passt es wunderbar, dass jetzt auch hier, also es passt nicht wunderbar, aber kaum war, wie ich es vorhin auch genannt habe, 1609 der 12-jährige Waffenstillstand zwischen den Generalstaaten und Spanien abgeschlossen, brach entsprechend der Erbfolgekonflikt aus. Wie gesagt, Brandenburg auf der einen, Pfalz-Neuburg auf der anderen Seite, unterstützt von den beiden Mächten Generalstaaten und Spanien, die im Grunde ihren Konflikt gleich als Stellvertreterkrieg für die beiden Erbfolgeprätendenten weiterführen konnten. Auch hier gab es kriegerisch nicht groß was. Es wurde um Jülich gekämpft, hier gab es eine Belagerung, aber es gab keine Schlachten, wie überhaupt relativ wenig im Rheinland gekämpft wurde. In dem Sinne, dass es große Schlachten eigentlich nie gegeben hat. Trotzdem galt auch hier, der Erbfolgestreit hat noch einmal die betreffenden Mächte veranlasst, im Rheinland sehr stark militärisch präsent zu sein. Erwähnen will ich nur, um diese europäische Dimension zu erwähnen, dass auch Frankreich in diesem Moment sehr interessiert war und Heinrich IV., König von Frankreich, bereit war, in diesen Erbfolgestreit einzugreifen, mit einem Heer auch hier ins Reich einzufallen. Seine Ermordung hat dann diese französische Einmischung verhindert. Es zeigte sich aber, dass also die europäische Dimension zeigte sich aber, dass die Beilegung oder die vorläufige Beilegung des Erbfolgestreits 1614 im Vertrag von Xanten ein europäisches Ereignis war. Ich möchte fast sagen, das hat schon ein bisschen was von westfälischen Frieden. Es waren also Vertreter vieler europäischer Mächte in Xanten versammelt, um diesen rheinischen Konflikt zu moderieren und einem wenn auch zunächst nur provisorische Lösung, zustande zu bringen. Wie ich sie vorhin skizziert habe. Also Brandenburg als Territorialherr von Kleve und Mark, Pfalz-Neuburg als Herr von Jülich und Berg. Ein Provisorium, das garantiert wurde von den Mächten Spanien und den Generalstaaten, die damit Eigentlich sollten sie abziehen, aber keine der beiden Seiten hat die Truppen abgezogen. Insofern hatten wir hier oder im Rheinland eine sehr starke Militärpräsenz, auch über 1614 hinaus. Das heißt, als der Krieg ausbrach, war man hier in dieser Region bestens gerüstet, wenn man so will. Das heißt, die Militärpräsenz hat eigentlich in der Weise nie nachgelassen. Das galt gerade oder zeigte sich insbesondere in den niederrheinischen Städten, die, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, permanent von entsprechendem spanisch oder niederländischen Militär besetzt waren. Und insofern auch hier diese potenzielle Kriegsbereitschaft eigentlich permanent auch hier veranschaulicht wurde. Dieser Krieg ist dann erst, hat geruht und ist erst 1621 wieder aufgebrochen, als der 12-jährige Waffenstillstand ausbrach. Und wir müssen das auch ganz klar so sehen. Dann haben wir immer noch ein Provisorium des Erbfolgestreites, das im Grunde eine brüchige Konstruktion ist. Tatsächlich gab es nie wieder es gab 1651 noch mal einen ganz kurzen Krieg um dieses jülich-klevische Erbe. Aber es war trotzdem eine Form der Unsicherheit, die hier bestand und die im Grunde erst 1666 tatsächlich mit vertraglich beigelegt wurde. Aber dann sind wir schon ein halbes Jahrhundert weiter. Aber dieses Provisorium war wie ein permanentes Minutekel, weil alle politischen Mächte in der Zeit wussten, das ist ein Konflikt, der immer wieder noch jetzt hier diesen Krieg weiter dynamisieren konnte. Dass das nicht eingetreten ist, kann man sagen, ist eine Art Glück. Aber tatsächlich war das ein destabilisierender Faktor in der Region. Und damit sind wir im Grunde immer noch nicht beim 30-jährigen Krieg. Trotzdem heißt es, muss man sagen, wenn der Krieg jetzt 1618 losbricht, sind auch tatsächlich dann die Territorien hier am Rheinland natürlich immer mehr auch von diesen Sachen betroffen. Und so langsam können wir dann auch jetzt über die Auswirkungen sprechen, wie der Krieg jetzt hier oder inwieweit auch tatsächlich das Rheinland in diesen Krieg ja eingebunden und von diesem Krieg mit betroffen wurde.
Also eine Region, die den Krieg kannte, jetzt aber nicht eine zerstörte Region war, sondern im Rheinland ging es ja zu Beginn des 17. Jahrhunderts wirtschaftlich nicht schlecht.
Ja, das Rheinland gilt als eine sehr prosperierende Region aus mehreren Gründen. Und ich möchte auch behaupten, dass die wirtschaftliche Stärke auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass diese Region vergleichsweise gut durch diese Krisenzeiten gekommen ist. Wobei das vielleicht sich etwas beschönigend anhört, gerade vor dem Hintergrund, wenn man dann doch einzelne Befunde, sprich auch zeitgenössische Quellen, sich dazu anschaut, die über Zerstörungen und Vernichtung von Städten oder auch Vernichtung von Wohlstand und dem konkreten Leid der Bevölkerung berichten. Das ist tatsächlich der Fall. Das Rheinland war insofern auch für die Kriegführung, und das ist vielleicht der springende Punkt, unverzichtbar. Insofern konnte es sich keine Partei leisten, das Rheinland, ich sag mal, komplett zu zerstören. Man wollte, es war sicherlich für viele Kriegsparteien attraktiv, das Rheinland zu kontrollieren. Man ist ja geneigt, das in anderen Regionen so anzuerkennen, eine fast gedankenlose Vernichtung hinzunehmen. Weil im Grunde die Sache fast egal schien. Hauptsache, man konnte eine Armee ernähren, auch wenn dann wirklich wirtschaftliche Grundlagen in einem Territorium komplett vernichtet wurden. Man hat das ja wohl in Mecklenburg, also im Nordwesten des Reiches, gibt es wohl Regionen, auch wohl im Schwäbischen, die also so derart von militärischen Auswirkungen heimgesucht worden, dass tatsächlich die Gesundung dieser Gebiete sehr, sehr lange gedauert hat. Hier war das Rheinland sicherlich resilienter. Wir sprechen in diesem Moment schon sehr schnell über die Frage der Resilienz dieser Gebiete. Darüber können wir im Einzelnen noch mal reden. Aber wenn wir jetzt über Sie fragen konkret, oder haben das angesprochen, die den Reichtum des Landes. Hier müssen wir ganz klar sagen, eine Quelle des Reichtums ist natürlich der Handel. Und hier spielt der Rhein als Handelsweg eine ganz entscheidende Rolle. Die Städte am Rhein, also das ist beispielsweise sehr prominent jetzt auch im Herzogtum Kleve, die dortigen Städte Wesel, aber auch heute kleinere Städte, denen man es gar nicht mehr zutraut, ob Wesel, Rees, Xanten, Emmerich, Kalkar, alle profitieren von dem Rheinhandel. Köln natürlich spielt eine große Rolle. Die wirtschaftlichen Verbindungen sind natürlich ganz entscheidend für die Prosperität des Rheinlandes. Der Rheinstrom, der also jetzt die Handelswege in den Norden zu den Niederlanden, den Generalstaaten führt, eine ganz wichtige Verbindung, aber auch über Aachen hinweg dann ins belgische Gebiet, also damals dann eher die Spanisch-Niederlanden, auch prosperierende Gebiete, was Handel, aber auch Tuch angeht, aber auch andere Handelsgüter und auch Kornhandel und sowas. Hier gibt es also einen großen Umschlag von entsprechenden Gütern, die natürlich auch für die Kriegführung ganz wichtig sind. Wir haben ansonsten im Rheinland, im Bergischen auch die entsprechende eisenverarbeitende Industrie ist natürlich ist etwas zu hoch gegriffen, aber wir haben diese Produktion auch von entsprechenden Waffen, auch Schusswaffen. Und insofern sind das alles logistische Güter, die natürlich in Kriegszeiten umso wichtiger sind. Das ist der Handel, der auch natürlich Köln zu einer zentralen Stadt macht. Man kann sehr gut drüber nachdenken, ob genau diese hohe Bedeutung der Reichsstadt Köln, die immer einen sehr neutralen Kurs versucht hat durchzuhalten, genau auch das Überleben dieser Stadt im Krieg mitgesichert hat und einer Stadt wie Köln ein Schicksal erspart hat, wie es, das ist ja das berühmteste und berüchtigste Beispiel, Magdeburg hat erleben müssen. Also eine der Metropolen im Heiligen Römischen Reich, die nach einer langen Belagerung dann wirklich vernichtet wurde mit Tausenden von Toten. Köln wurde nie in der Weise angegriffen. Köln war aber, so muss man sagen, clever genug, seine wirtschaftliche und Handelspotenz für alle beteiligten Kriegsparteien offen zu halten. Ich möchte fast behaupten, Köln war fast wie eine Art neutrale Stadt, in der sich kaiserliche, spanische, niederländische, schwedische und französische Offiziere haben treffen können und wo man entsprechend Kriegsgüter gekauft hat, wo man aber auch Soldaten angeworben hat. Man sieht das deutlich an den entsprechenden Verboten der stadtkölnischen Obrigkeit, die das permanent unterbinden wollten, weil sie es permanent verboten haben, zeigt das sehr deutlich, dass man sich und keine Partei sich jemals dran gehalten hat. Also das ist genau dieser Umstand, die wirtschaftliche Potenz befördert den Krieg und deswegen ist keine Kriegspartei willens, tatsächlich hier diese Versorgungsmaschinerie des Krieges auch wirklich nachhaltig zu stören. Man hat das in der Weise dann auch so hingenommen. Und bei allen Belastungen, die diese Region hatte, man hat es, glaube ich, nie wirklich zum Äußersten kommen lassen. Es ist allerdings tatsächlich schon ein Punkt, bei dem wir, wenn wir ins Land gucken, die Belastungen einzuschätzen, was das Rheinland wirklich hat durchmachen müssen und wie der Krieg durchgeschlagen ist, das ist ein Sonderthema.
Ich habe natürlich vor, den 30-jährigen Krieg in epischer Breite auch irgendwann mal in diesem Podcast zu besprechen. Bisher ist er wirklich, wenn überhaupt, nur am Rande vorgekommen. Das heißt, Sie müssten uns auch einmal ganz kurz und kursorisch erzählen, wie es zu diesem berühmten Fenstersturz in Prag kommt.
Also, und damit sind wir natürlich weit weg vom Rheinland, denn der Ausbruch des 30-jährigen Kriegs ist erstmal ein regionaler Konflikt, der sich in Böhmen abspielt, also einem Gebiet, einem Territorium, das zu den habsburgischen Erblanden gehört, wie es heißt, also das Königreich Böhmen, das seit vielen Jahrzehnten und mehreren Generationen schon von den Habsburgern regiert wird. Hier gibt es einen wirklich brodelnden konfessionellen Konflikt und auch einen Machtkonflikt. zwischen den Landständen oder Reichsständen, den Ständen des Königreich Böhmens ein Konflikt mit den habsburgischen Territorialherren. Um entsprechende politische Partizipation, ein Konflikt, der aber auch noch sich verschärft durch entsprechende eine konfessionelle Frontstellung. Insofern die Habsburger strikt katholisch ausgerichtet sind und die böhmischen Stände ganz überwiegend der neuen Lehre anhängen, also protestantisch sind, auch in einer ganz bestimmten böhmischen Spielart, was die Sache auch nicht einfacher macht. Wir haben einfach einen Konflikt, der, wie gesagt, sich über Jahrzehnte, muss man sagen, aufgebaut hat und der dann durch, wie es oftmals passiert, ich will nicht sagen durch Nichtigkeiten, aber im Grunde unversehens entladen hat in einem Konflikt, der, wie gesagt, diesen Ausdruck fand in diesem Fenstersturz. Ein Signal, das natürlich dann auch eine Kettenreaktion, wenn man so will, ausgelöst hat. Dieses Ereignis hat dann die böhmischen Stände dazu veranlasst, eine eigene Regierung zu bilden. Ich muss das jetzt ein bisschen ausführlicher ausführen, weil auf diese Form im Grunde die Habsburger an den Rand auch einer Niederlage gebracht hat. Die Habsburger wurden von den böhmischen Ständen als Herrscher abgesetzt. Das konnte man, so glaubten die böhmischen Stände, weil das böhmische Königreich eine Wahlmonarchie ist. Und die böhmischen Stände haben statt eines habsburgischen Prinzenfürsten einen anderen Fürsten aus dem Reich sich erwählt. Und das war der Kurfürst von der Pfalz. Und auf diese Art und Weise ist ein regionaler Konflikt auf einmal auch, hat er eine Reichsbedeutung, da jetzt hier ein Kurfürst aus dem Reich nicht einfach nur König von Böhmen wird, das konnte man ihm ja gönnen, aber er ist auch hier auf einmal ein erklärter Gegner auch, da steht auf der Gegenseite gegen das Haus Habsburg. Und damit haben wir auf einmal eine Konfliktsituation, die weit über diesen böhmischen und habsburgischen Machtbereich hinausgeht. In dieser Situation bemüht sich, dass die österreichische Seite des Hauses Habsburg um entsprechende Unterstützung. Natürlich von den Verwandten in Madrid, also den spanischen Habsburgern, aber man mobilisiert auch entsprechende Verbündete im Reich. Und auf diese Art und Weise werden dann diese Sonderbünde, wie man das genannt hat, im Reich auch nochmal mobilisiert. Die Protestantische Union, also dieser Verbund von protestantischen Reichsständen, ist dabei, wie sich zeigen sollte, deutlich weniger schlagkräftig als die katholische Liga, also ein Sonderbündnis von katholischen Reichsständen, die deutlich effektiver agieren können unter bayerischer Führung und ein wirklich schlagkräftiges Heer aufstellen sollen. Das sind einfach jetzt die Verbündeten, die sich beide Seiten, also die Böhmen mit der Kurpfalz und die Habsburger auf der anderen Seite, jetzt aufrufen, um in dem Konflikt jetzt für die eigene Sache jeweils die Entscheidung herbeizuführen. So wird diese Angelegenheit gleich eine Geschichte, die auch im Grunde viele Territorien und des Reiches und Reichsständen mit einbezieht und damit ja diesen regionalen böhmischen Konflikt zu einer großen Krise des Reichs werden lässt. Hier spielen sehr viel auch konfessionelle Ängste eine Rolle, da, wie gesagt, schon dieser Konflikt bei den Böhmen, protestantische Böhmen, katholische Habsburger, natürlich sich fortpflanzt auch auf die katholische Liga, protestantische Union und entsprechend auch hier viele, man sieht das in den damaligen Zeugnissen, sehr viele konfessionelle Ängste stark befördert. Man hat wirklich Endzeitvorstellungen auf beiden Seiten, dass hier wirklich jetzt ein großer Krieg losbricht, der wirklich jetzt das Ende, wo es tatsächlich um Wohl und Wehe auch des eigenen Glaubens geht. Also diese Dinge kann man, glaube ich, nicht wegwischen, auch wenn natürlich sehr konkrete machtpolitische Anliegen hinter all diesen Dingen stehen, ist tatsächlich jetzt hier diese konfessionelle Angst in vielem deutlich spürbar. Der Grundkonflikt ist hier also jetzt zwischen, wie gesagt, besteht eigentlich zwischen diesem regionalen Konflikt, der in dem sich diese Kurpfalz-Sache jetzt mit vermischt. Da das böhmische Abenteuer für die Kurpfalz desaströs endet, 1620 verliert der dann gewählte Kurfürst Friedrich von der Pfalz die böhmische Krone, die ihm die böhmischen Stände vorangetragen, in der Schlacht beim Weißen Werk. Er wird vom habsburgischen Kaiser Ferdinand II. Dann in die Reichsacht getan. Das heißt, er wird geächtet und verliert im Grunde alles. Er ist in seiner politischen Existenz im Grunde vernichtet, verliert alle Herrschaftstitel und Ferdinand II. Kann die damit frei gewordene kurpfälzische Würde an den anderen Wittelsbacher, der ihn unterstützt hat, Ferdinand unterstützt hat, übertragen. Das heißt, Maximilian von Bayern ist hier der Gewinner, der für seine Unterstützung Ferdinands, Kaiser Ferdinands hier die frei gewordene, so meint er, kurpfälzische Würde übernehmen kann. Damit haben wir die sogenannte Kurproblematik als Konfliktfall etabliert. Im Grunde aus einer Folge dieses böhmischen Aufstandes. Der gewesene böhmische König und der geächtete Kurpfälzer sich ins niederländische Exil gerettet hat und von dort den Kampf weitergeführt hat, war das der stets offene Konflikt bis 1648. Wie gehen wir mit dieser Kurpfalz-Frage um? Was wird aus der pfälzischen Kur? Das ist ein Grundkonflikt, den man über all die Jahre seit 1620 nie hat wirklich lösen können und der im Grunde immer wieder auch Anlass bot, auch für andere Mächte und andere Parteigänger, auch des Pfälzers, diesen Krieg weiter fortzuführen. Das ist die politische Angelegenheit oder der politische Grundkonflikt dahinter, der auch, muss man sagen, mit dem Rheinland erstmal nichts zu tun hat. Aber diese politische Grundkonstellation hat entsprechend dann auch mit den gesamten Auswirkungen natürlich dann das Rheinland in zweiter Hinsicht natürlich dann auch in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben jetzt diesen Grundkonflikt, in dem wir sehen, die Habsburger konnten sich wieder in Böhmen ihre Herrschaft zurückgewinnen, um den Preis, dass die pfälzische Kur an Maximilian von Bayern gegangen ist. Und damit haben wir, wie gesagt, diesen Grundkonflikt, der auch diesen Krieg eigentlich am Laufen hält, weil viele andere, auch auswärtige Mächte, sagen, wir unterstützen die pfälzische Sache und haben auf diese Art und Weise einen politischen Anlass, in diesen Krieg einzutreten, gegen die Habsburger zu agieren und damit immer wieder neu Feldzüge anzusetzen, die tatsächlich dann in einen 30-jährigen Krieg mündeten, der immer wieder neu auch hier das Heilige Römische Reich in Mitleidenschaft gezogen hat. So kommt es, dass wir diese, und so kennt man es auch aus den Handbüchern, die verschiedenen Phasen haben, die diesen Krieg strukturieren. Nach dem böhmischen Aufstand haben wir dann die pfälzische Phase, in der der Pfalzgraf, also der böhmische König, wenn man auch so will, versucht, um seine Herrschaft zu kämpfen. Und das ist aber dann auch von 1621, 23, 24 dann vorbei. Das sind auch wieder Konflikte, die sich am Oberrhein abspielen, auch noch im Süden Deutschlands, auch gerade in der Kurpfalz wird heftig gekämpft. Das Rheinland ist in der Weise betroffen als Durchzugsregion. Hier finden massive Truppenverschiebungen statt und es ist das rheinische Gebiet ein Durchmarschgebiet. Aber ansonsten nicht wirklich Operationsgebiet. Danach spielt sich die nächste Phase im sogenannten Niedersächsisch-Dänischen Krieg ab. Das heißt, der Krieg verlagert sich weiter nach Norden, weil auch hier der dänische König für die Sache des Pfälzers Partei ergreift. Und das ist dann der Moment, wo auf kaiserlicher Seite Wallenstein auftritt und zusammen mit der katholischen Liga und dem Feldherrn Tilly, also hier haben wir dann diese beiden prominenten Namen, Tilly und Wallenstein, gegen den dänischen König kämpfen, ihn besiegen und dann tatsächlich zum Frieden von 1629, Frieden von Lübeck, zwingen. An der Stelle will ich nur einmal sagen, weil ich jetzt den Namen Wallenstein erwähnt habe, es ist ein Das Rheinland, wir können über den 30-jährigen Krieg im Rheinland reden, ohne den Namen Wallenstein benutzen zu müssen. Wallenstein war nie hier, also einer der vielleicht der schillerndsten Name dieser Zeit hat mit dem Rheinland nichts zu tun gehabt. Nur um damit nur noch mal zu illustrieren, dass nicht alles, was prominent und berühmt ist, in einem so großen Konflikt auch tatsächlich in allen Regionen einen unmittelbaren Effekt hatte oder unmittelbare Auswirkungen. Auch in Gustav Adolf war im Grunde nie hier wirklich im Rheinland aktiv. Der hat seine Operationen ganz woanders geführt und insofern, auch wenn die Schweden mal verdeutscht waren, das war also ein anderes Korps und dann eine andere Generalität. Also so sieht man, dass man hier auch nochmal man könnte meinen, im Windschatten steht, aber wir werden noch sehen, dass das Rheinland auch hier eine Rolle spielte. Dann aber ab 1630 haben wir den sogenannten Schwedischen Krieg, der eben mit dem Einfall der schwedischen Truppen unter Gustav Adolf hier anfängt. Und der tatsächlich nach 10 Jahren einer kaiserlich-katholischen Dominanz im Reich wirklich einen großen Umschwung herbeiführt, da das schwedische Militär, wie es scheint, unbesiegbar erscheint und die wirklich beeindruckende militärische Macht, angeführt von Tilly, dann in der großen Schlacht zum Breitenfeld besiegen kann. Ein Schock für die kaiserlich-katholische Seite. Damit verlagert sich der Krieg in den Süden Deutschlands. Hier haben wir wirklich 1632 einmal, dass ein Korps handstreichartig versucht, Köln-Deutz anzugreifen, eine Sache, die aber auch im Grunde nur eine, man muss es so sagen, Fußnote des Kriegs ist. Die Schweden haben nie wirklich ernsthaft versucht, Köln anzugreifen oder einzunehmen. Das war mehr eine Art Kommandounternehmen, so möchte ich sagen, die dann nach kurzer Zeit auch dann eingestellt wurde. Und schwedische Truppen haben eigentlich nicht wirklich eine große Rolle in dieser Region weitergespielt. Sie haben tatsächlich sich im Süden des Reiches aufgehalten und haben dort weiter die Feldzüge geführt, vor allem bis dann 1634 in der Schlacht von Nördlingen dort wieder entsprechend das Pendel umschlug und mit dem großen Sieg der kaiserlich-bayerischen Waffen dann, ja, die Schweden einen großen Rückschlag erleiden mussten. Ein Rückschlag, der dann auf Ebene der Reichsstände den Frieden von Prag ermöglicht hat, den zunächst mal der Kaiser mit Kursachsen gespielt hat, also einem der prominentesten Reichsfürsten im Heiligen Römischen Reich. Ein Friedensangebot, dem sehr viele andere Territorien gefolgt sind. Allerdings ist in dieser Phase, als Schweden wirklich an den Rand einer Niederlage gebracht wurde, Frankreich dann offen in den Krieg eingetreten, nachdem die französische Krone indirekt schon vielfach sich engagiert hatte. Und hiermit beginnt dann die nach klassischer Einteilung letzte große Phase des Krieges von 1635 bis 1648, in der dann tatsächlich französische Truppen offen auch in den Krieg eingreifen, sich so die schwedische Seite stabilisieren kann und nach im Laufe der Jahre die kaiserlich-katholische Seite so unter Druck gerät, dass dann entsprechend in den 40er Jahren die Friedensverhandlungen beginnen in Westfalen, die dann 1648 zum entsprechenden Frieden von Münster und Osnabrück führen. Diese und allein in der, ich möchte sagen, in der letzten Phase ab den 1640er Jahren oder auch etwas früher schon, da haben wir tatsächlich den 30-jährigen Krieg deutlicher im Land spürbar, also im Rheinland spürbar. Und das sind vielleicht die Phasen, wo wir tatsächlich vom 30-jährigen Krieg im Rheinland sprechen können oder müssen. Die Jahre davor, muss man sagen, ist das Rheinland vom 30-jährigen Krieg an sich weitestgehend verschont geblieben. Wie gesagt, in den 1630er Jahren beginnt es und ganz stark dann sicherlich ab 1640 mit den Operationen, die man dann etikettiert hat als sogenannter Hessenkrieg am Niederrhein. Darüber können wir gleich nochmal reden. Trotzdem, ich möchte nochmal darauf insistieren, auch wenn es sich wieder nach Vorgeschichte anhört. Aber die 1620er Jahre sind kein Zuckerschlecken und auch keinen bedeutet nicht, dass das Rheinland eine Insel des Friedens war. In einem Reich, in dem der Krieg schon deutlich spürbar war. Wenn ich gesagt habe, dass die anderen Kriegsphasen in anderen Regionen des Reiches ja stattfanden und dass, wie man sagt, die Kriegstheater in der Kurpfalz lag oder auch dann später in Norddeutschland, war doch das Rheinland, eben weil es auch wirtschaftlich prosperierend war und immer auch Durchzugsgebiet. Das liegt auf der Hand, wenn Händler den Rheinstrom benutzen können und hier sich gut, also diese Verkehrswege benutzen können, können das Militärs mit ihren Truppen genauso gut. Ja, es empfiehlt sich sogar, dann natürlich für die Kriegführung die Logistik, sprich die Versorgung, ein ganz entscheidender Grund war. Und insofern hat man entsprechend immer das Rheinland als Aufmarschgebiet benutzt, als Werbegebiet, wo man neue Truppen angeworben hat. Und all das bedeutete schon, dass der Krieg hier präsent war. Ein wichtiger Aspekt ist hier auch noch bei der logistischen Komponente zu sehen, dass noch also das Rheinland als Teil der sogenannten spanischen Straße gesehen werden muss. Das ist gerade aus habsburgischer Sicht ein ganz entscheidender Punkt, denn Habsburg als wirklich europaweit agierende Dynastie und Macht, ja, vielleicht mächtigste Herrscherfamilie in ganz Europa, sah hier in der Verbindung der oberitalienischen Machtzentren mit dem mit den Territorien in dem alten burgundischen Herrschaftsteil, also den Niederlanden und den dann spanischen Niederlanden, ganz den entscheidenden Punkt, dass hier eine Landbrücke zwischen diesen Herrschaftsteilen besteht. Das heißt, wie kann man entsprechend von Oberitalien nach Flandern kommen? Hier war es für Spanien ganz entscheidend, die Kontrolle über eine Landbrücke zu wahren, die genau das sicherstellte. Das heißt, Spanien legte Wert darauf, die sogenannte spanische Straße zu kontrollieren. Das heißt, eine Landbrücke von kontrolliertem Gebiet, die von über die Alpenpässe dann am Oberrhein entlang bis hin ins Flandern, dann Lothringen und bis hin auch dann ins Flandrische hinein unter spanischer Kontrolle stand, sodass Truppenbewegungen ohne große Probleme in der Weise jetzt hier vonstatten nehmen konnten und die spanische, man muss sagen, Großmachtpolitik fähig war, Truppen hin und her zu verschieben zwischen den einzelnen Kriegstheatern und Krisenherden, wie es entsprechend nötig war. Auch das war sicherlich ein Grund, weswegen man das Rheinland nicht ganz außer Acht lassen konnte. Und ich sehe auch hier das Rheinland als immer noch Teil dieser spanischen Straße und insgesamt dieses geostrategischen Ansatzes für die Habsburger, ein Land, das man unbedingt kontrollieren wollte. In meiner Überzeugung übrigens seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, denn wenn ich vorhin vom Jülich-Klevischen Erbfolgestreit gesprochen habe, die Vereinigten Herzogtümer unter der alten Dynastie, also Herzog Wilhelm V., im Grunde war das ein habsburgischer Satellitenstaat, seit dem Vertrag von Venlo war im Grunde das ein Herzogtum oder ein Territorienverband, der unter spanischer Kuratel stand, spanisch kontrolliert wurde. Das war, glaube ich, dieses wirkliche globale Denken in dieser Zeit von Madrid und auch von Wien aus, was die Spanier immer motiviert hat, hier in dieser Region auch mit Militärmacht präsent zu sein. Insofern war es eigentlich immer klar, dass man hier potenziell, muss man sagen, immer auf Krieg eingestellt war. Und wir sehen auch, und das ist jetzt wieder in die andere Richtung gedacht, dieses geostrategische Denken bleibt noch über Jahrzehnte hinweg konstant. Und so bleibt Jülich noch bis 1660 spanisch besetzt. Und das ist eben Ausdruck eines Denkens, demzufolge man Kontrolle haben möchte über eine Region, die strategisch von großer Bedeutung ist. komplementär, auch was ich vorhin sagte, die Generalstaaten bleiben auch hier bis in die weit in die 1660er Jahre hinein in den niederrheinischen Städten präsent und sind insofern hier immer noch ein Machtfaktor. Erst später im Revolutionskrieg und danach sind französische Truppen dann hier am Niederrhein stationiert und präsent. Erst danach hörte diese Okkupation fremder Mächte auf und dann sind tatsächlich erst wieder die eigentlichen Landesherren in der Lage, eigenes Militär in ihre eigenen Städte zu setzen. Vorher ist das alles tatsächlich besetztes Gebiet. Und jetzt habe ich lange genug davon gesprochen, dass das Rheinland eine permanent besetzte, okkupierte Region ist, die im Grunde vollkommen hilflos scheint. Die Hilflosigkeit ist tatsächlich vielfach spürbar, gerade bei einem Fürsten wie Wolfgang Wilhelm, dem Pfalzgrafen von Neuburg, der das auch vielfach beklagt hat. Man muss allerdings auch sehen, dass im Land selbst, bei allen Belastungen, die Menschen hier, es gab eine ganze, oder man muss sehen, dass hier auch viele im Krieg eine Chance gesehen haben, vielleicht auch gezwungenermaßen sich der Realität gestellt haben. Denn wir sehen, dass, wenn ich von Werbungen sprach, es gab hier auch viele, offenbar eine große Anzahl von niederrheinischen jungen Männern, die sich haben anwerben lassen. Und es ist kein Wunder, dass es hier auch entsprechend viele junge Adlige gab, die den Weg in die Armeen gefunden haben. Wir haben eine ganze Reihe von wirklichen Kommandeuren, die aus dieser Region stammten und sowohl auf Seiten dann, oder wenn man für die pfälzische Sache bereit waren zu kämpfen, also auf protestantischer Seite gekämpft haben, oder auch teilweise in der spanischen Armee, in der Armee der katholischen Liga oder bei den Kaiserlichen gekämpft haben. Also ich will das nur damit nur sagen, weil hier wirklich auch, dass der Raum der Niederlande und auch hiermit da angeschlossen das Rheinland gehörte damals zur sogenannten Kriegsschule in Europa. Das heißt, es ist eine Region, in der junge Adlige, zumal dann auch hier wirklich, was ja eine adelsgemäße Beschäftigung galt, eine Karriere im Krieg anstreben konnten. Das war eine Option, die vielfach auch hier versucht wurde. Und deswegen finden wir in den Armeen dieser Zeit durchaus viele Namen, die klar machen, dass diese Leute hier aus dem Rheinland stammen. Das heißt, der Krieg ist eine Bedrohung. Und darüber werden im Einzelnen dann noch sprechen müssen, was das konkret bedeutet. Aber es war für einige Rheinländer auch eine Chance. Und insofern haben auch hier einige Rheinländer versucht, von der Pike auf teilweise auch gleich, wenn sie Offiziere werden konnten als Adlige, hier ihren Weg im Krieg zu suchen und eine Karriere auch im Kriegsdienst zu machen. Also das war auch eine Option, die durchaus für einige attraktiv war. Also ich kann jetzt einen Namen nennen, Jan von Werth natürlich, der jetzt hier auch aus dem Rheinischen stammte. Er ist jetzt kein Adliger, er ist ja später geadelt worden, aber auch er hat einen solchen Weg unternommen. Er war ja erst unter spanischen Fahnen, ist dann später in die Armee der katholischen Liga gewechselt, dann zu den Kaiserlichen. Eine ganz klassische Karriere, aber auch hier gibt es andere. Etwa Wilhelm von Kalkum, aus dem Bergischen stammend, der auf protestantischer Seite gekämpft hat. Insgesamt haben viele andere rheinische Adlige diesen Weg gewählt, weil es eine standesgemäße und auch adelsgemäße Art war, gerade in dieser Krisenzeit sein Leben zu gestalten. Wir müssen noch mal kurz über die Belastungen reden. Was es heißt, eine Region im Krieg zu sein, auch eine Region zu sein, die besetzt ist. In den 1620ern, also als hier wirklich keine Kämpfe stattfanden, aber die Präsenz der Truppen im Land sehr groß war, hat sich hier eine, wenn man so will, unselige Praxis eingebürgert am Niederrhein oder in rheinischen Gebieten, die als echte Plage auch von den Zeitgenossen so wahrgenommen war. Das Stichwort ist das wie man es nannte, fangen und spannen. Das bedeutet, dass Einwohner, Bürger der Städte oder auch reisende Händler gefangen genommen wurden und einfach erst gegen Lösegeld dann freigelassen wurden. Es war also eine, ja, im großen Stil betriebene Erpressungsmasche, die hier ablief. Und im Grunde waren es beide Parteien, Spanier, wie aber auch berühmt war es auch für die niederländischen Truppen, die in der Weise mit entsprechenden Trupps im Land unterwegs waren und hier sahen, wen sie entsprechend gefangen setzen konnten, bis sie ihn dann teilweise erst nach Monaten gegen entsprechende Geldzahlungen freilassen konnten. Das war eine unglaubliche Verunsicherung im Land, die auch den Handel schwer gestört hat. Wir haben unzählige Klagen von Kaufleuten, die in dieser Weise mit Lösegeld freigepresst wurden. Und in der Weise hat das natürlich eine entsprechend große Belastung auch für die wirtschaftlichen Ströme gehabt und für die wirtschaftliche Entwicklung und hat eine große, wie gesagt, Verunsicherung und auch, ja, hat klargemacht, was es bedeutet, hier unter permanent Okkupation zu stehen. Wenn diese Soldaten, dieses Militär im Land tatsächlich eine konkrete Bedrohung für die Bevölkerung darstellte. Das hat sich, wie gesagt, in den 20ern sind hier die Klagen sehr groß und das hat sich bis in die 30er dann auch so hinein fortgesetzt. Ich spreche hier, wie gesagt, von, man hat Priester, man hat Handelsleute, Kaufleute festgesetzt, aber auch Adlige. Es gibt Berichte, dass auch hier Landstände, also das heißt die regionalen Eliten, die natürlich hier in der Landesverwaltung tätig waren, nicht mal zu Landtagen zusammenkommen wollten, weil sie Angst hatten, auf dem Weg zum Landtag entsprechend von feindlichen Soldaten festgesetzt und dann, um an Lösegeld erpresst zu werden. Das zeigt, wie sehr auch das reguläre, normale Leben hier bedroht wurde, allein durch die Präsenz und die Praktiken dieser Söldnertruppen. Jetzt kann man sagen, oder jetzt evoziert eine solche Beschreibung das Bild einer verlotterten Soldateska, die in dieser Weise jetzt hier auch ein Land dafür bluten lässt. Das einfach, weil sie da sind. Der Hintergrund ist natürlich, dass der vormoderne Staat vollkommen unfähig ist, die Armee, die er an sich angeschafft hat, zu versorgen und zu finanzieren. Das heißt, wenn Söldner das getan haben, war das in Vielfachen motiviert aus entsprechender Not, weil sie teilweise monatelang, und auch darüber gibt es Berichte, keinen Sold und keine Versorgungsgüter bekommen haben. Insofern haben wir hier eine unheilvolle Mechanik da drin, ein Krieg, der losgebrochen wird, für den man Soldaten braucht, die man aber nicht bezahlen kann und die entsprechend in dieser Weise sich im Land bedienen und sich holen, was sie meinen zu brauchen. Und das, wie gesagt, über Jahre hinweg. Ich will damit aber auch nicht alles gesund beten und damit logisch erklären. Als Historiker ist man ja oft in der Versuchung, Dinge zu rationalisieren, die tatsächlich auch einfach schlimm waren. Und wir haben auch Berichte davon, dass tatsächlich auch hier Söldner wirklich offenbar sadistisch und in der Weise aus Gefallen an Gewalttätigkeiten und Mordlust, auch solche Sachen und entsprechende Drangsalien, die Bevölkerung drangsaliert haben und gequält haben. Auch das gab es natürlich. Auch darüber gibt's genügend Mittel. Wir haben auch Berichte, dass sich die Bevölkerung gewehrt hat, ganz heftig, und dass in dieser Weise auch diese Söldner aufpassen mussten und keineswegs alleine unterwegs waren. Und wir sehen damit, dass hier auch diese Söldnertrupps, die durch die Lande streiften, das waren nicht 2 und das waren nicht 5 und auch nicht 15. Wir haben Berichte, dass das Trupps sind von mehreren 100. Das heißt, schon richtig veritable Einheiten, die hier auf Streifzug im Rheinland unterwegs waren. Und wenn ich eingangs mal gesagt habe, dass hier dieses große Gebiet Einzugsbereich oder die Auswirkungen auch des spanisch-niederländischen Konflikts bis an die Mosel gehen, Sage ich das deswegen, weil spanische Truppen bis in die Wetterau, also bis fast ins Hessische hinein und bis in den Westerwald einquartiert waren, aber das niederländische Streiftrupps wirklich bis in kurmainzisches Gebiet hinein ihre Überfälle gemacht haben. Es gibt Berichte, dass die Stadt Wetzlar, die nun wirklich nicht rheinländisch ist, dass die tatsächlich von niederländischen Truppen überfallen und gebrandschatzt wurde. Also mit entsprechenden Kriegssteuern belegt wurde. Das alles zeigt, wie mobil dieser Krieg geführt wurde und wie in dieser Weise auch hier man damit rechnen musste, dass der Krieg in dieser Weise ganz unversehens über ein Dorf, über eine kleine Stadt hineinbricht. Die Bevölkerung hat sich gewehrt. Das hat man immer wieder mal auch hier in Berichten, dass auch hier die Bauern, ob sie spontan oder wie auch immer vorbereitet waren, entsprechend das nicht alles mit sich haben geschehen lassen. Und in dieser Weise gibt es auch Berichte, auch in der zeitgenössischen Presse, beispielsweise aus der Eifel, dass hier Trupps, die mal Soldatentrupps, die sich dort in der Eifel verloren haben, auch von entsprechenden Bauernhaufen im Grunde ausgelöscht wurden. Das heißt, die Rache der Bauern war nie zu unterschätzen, hat natürlich die ganze Gewaltspirale auch dann weiter angeheizt. Das ist insofern mal interessant zu sehen, wenn ich an einer Stelle gesagt habe, dass es nie große Kämpfe im Rheinland gegeben habe, stimmt das. Wenn wir in die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges gucken, dann fällt einem ein die Schlacht am Weißen Berg, Schlacht bei Breitenfeld, Lützen und Nördlingen und Jankau und wie diese großen Namen dieser großen Treffen alle heißen. Keine dieser Schlachten fand im Rheinland statt. Trotzdem warne ich davor zu meinen, dass hier kein Blutzoll zu zahlen war. Wenn wir uns diese kleineren Streiftrupps angucken, die wie gesagt dann doch ein paar hundert Mann stark waren, die dann doch entsprechend ihre Überfälle ausführten und wo auch bäuerlicherseits Widerstand geleistet wurde. Wir haben immer wieder Berichte, wo dann doch mal 100 Mann Tote zu beklagen waren, wo in einer Stadt dann 150 Mann oder 150 Menschen aus der Bevölkerung dann zu Tode kamen. Es sind überall diese Angaben. Hier sind es mal 50, da sind es mal 200. Man sieht dann doch, oder wenn man das hat noch nie jemand gemacht, aber würde dann doch in der Aufzählung, selbst wenn man diese Zahlen mit Vorsicht genießen muss, sehen, dass auch hier der Krieg seinen Zoll, seinen Blutzoll gefordert hat und die Auswirkung alleine nur, was die Menschenleben angeht, von ganzen anderen Gewaltauswirkungen sowas abgesehen und Zerstörungen und sowas, dass das schon immens gewesen sein muss. Und insofern, selbst wenn man über viele Jahre festhalten kann, dass der Dreißigjährige Krieg im Rheinland oder im Rheinland nur eine Art Nebenregion hatte, trotzdem muss man festhalten, die Belastungen für diese Region waren gerade in der längeren Perspektive durchaus immens und sind nicht zu unterschätzen. Und wenn wir in die späteren Jahre kommen, sehen wir dann auch, dass tatsächlich auch einige Operationen sich dann doch auch ins Rheinland verlagert haben. Es gab besonders in der zweiten Hälfte der 1630er Jahre Einquartierungen in dieser Region. Dies waren zunächst und vor allem kaiserliche Verbände. Unter anderem waren es hier Einheiten unter Piccolomini, die besonders im Herzogtum Jülich Winterquartiere suchten, was dann zu sehr großen Belastungen führte. Und so ist es auch in den überlieferten Akten gut nachzuvollziehen.
Damit wird auch erstmalig tatsächlich, also in größerem Stil als jemals zuvor, das kann man vergleichen mit dem, was ich vorhin 1598 für die Spanier unter Mendoza am Niederrhein festgehalten hatte. Jetzt haben wir das hier auch im Bergischen einmal. Und hier haben wir tatsächlich auch eine neue Qualität, was Kriegsbelastungen angeht. Wir haben auch dann hier verstärkt kaiserliche Truppen, die dann auf der Ebene des Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises hier agieren, aber vor allen Dingen auch damit erstmal eine erhöhte Truppenpräsenz auch der kaiserlichen Seite erstmalig jetzt hier vorstellen. Und ab 1540 ungefähr haben wir dann auch vor allem hessisch-hessen-kasselische Truppen, also auch ein Machtfaktor, der sich auch in den 1530ern dann etabliert hat, Truppen, die hier verstärkt im Rheinland agieren. In dieser Zeit kommen dann auch Truppen von französischer Seite dazu. Oftmals dann sind es die sogenannten Weimarer, also im Grunde sind es deutsche protestantische Söldner, die aber im französischen Soll stehen. Das sind die Truppen des Herzogs Bernhard von Weimar, nach dessen Tod seine Armee dann in französischen Dienst übernommen wurde und die dann als Weimarianer in dieser Zeit jetzt hier operierten. Aber wie gesagt, unter französischem Kommando beziehungsweise im Sinne einer französischen Kriegführung. Die haben dann diese, also Hessen-Kassel, französisch-weimarianische Truppen und kaiserlich-bayerische Truppen in den 1540er Jahren hier auch tatsächlich einen Krieg geführt. Und es sind auch hier keine wirklich großen Operationen, aber es ist tatsächlich hier eine Truppenpräsenz und auch ein Krieg zwischen den verschiedenen Stützpunkten, die man hier besetzt hat, der nochmal besondere Belastungen auch für diese Region mit sich gebracht hat. Und gerade die letzten Kriegsjahre waren insofern aufgrund dieser erhöhten Truppenpräsenz und damit auch einhergehenden Kämpfen die vielleicht schwersten und bedrückendsten Jahre für diese Region insgesamt.
Auch ein 30-jähriger Krieg, das sagt der Name, muss irgendwann zu Ende gehen. Die Verhandlungen werden in Münster und Osnabrück geführt, also jetzt nicht im Rheinland, aber auch nicht allzu weit davon weg. Wie kommt das Rheinland aus diesem Krieg heraus und wie verläuft die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, nachdem die erste, Sie haben es geschildert, sehr turbulent verging?
Ich kann es Ihnen nicht ersparen, da noch mal darauf hinzuweisen, ein Krieg ist vorbei, wenn das Militär abzieht. Das ist wirklich für mich auch die Definition hier oder weitgehend eine Erklärung dafür, was es heißt, wenn eine Region Kriegsbelastungen aushalten muss. Wenn jetzt in Münster und Osnabrück Papier unterschrieben wird, bedeutet das noch nicht, dass diese militärische Belastung aufhört. Das wusste man noch in der Zeit. Deswegen hat man ja auch sofort im Anschluss sich darum gekümmert, wie dieses Papier mit Leben zu erfüllen ist. Das heißt, die Umsetzung des Friedens. Und man hat ja dann diesen Nürnberger Exekutionstag einberufen, wobei Exekutions jetzt nichts Schlimmes bedeutet. Das heißt ja im Grunde nur eine Art Umsetzung oder wie wir Neudeutsch gerne sagen, eine Implementierung dieser Friedensbeschlüsse. Das bedeutet vor allem auch eine Frage, wie wird man dieses ganze Militär los? Denn es war klar, dass diese Söldner, die, ich hatte das ja vorhin auch angesprochen, so unterbezahlt sind und teilweise dann schon, teilweise sogar jahrelang kein Sold bekommen haben, die mussten ja irgendwie abgedankt werden. Das heißt, die mussten mit Geld zufriedengestellt werden, damit sie ihre Waffen abgeben und tatsächlich dann als Einheiten aufgelöst werden mussten. Wir hatten also ein riesiges Finanzierungsproblem, das geklärt werden musste. Bis hier entsprechende Lösungen vereinbart und dann umgesetzt werden konnten, dauerte es tatsächlich noch recht lange. Und wir haben es teilweise bis in die 50er Jahre, dass hier die letzten Truppen abgezogen sind. Ich meine, das ist im Rheinland 50, 51, bis wirklich hier die verschiedenen, also tatsächlich eine Art Abrüstung erfolgt und damit auch Militär frei wird. Und erst wenn dieses Militär weg ist, kann sich auch ein Land wirklich in Sicherheit wiegen in der Weise, dass niemand mehr wirklich zu den Waffen greift, wie es ja über Jahrzehnte, muss man sagen, der Fall gewesen ist. Trotzdem muss ich hier an der Stelle festhalten, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, die Besatzungen, die niederländischen Besatzungen in einigen klevischen Städten blieben dort. Die fühlten sich von der Regelung des Westfälischen Friedens in der Weise nicht betroffen. Und auch die Spanier, soweit sie hier Besatzungen hatten, blieben hier. Vor allem die große und strategisch wichtige Festung Jülich blieb natürlich in spanischer Hand. Insofern, Militär blieb weitestgehend hier erhalten. Trotzdem war es schon ein Einschnitt und dass viele Truppen abgezogen werden konnten, war eine deutliche Entlastung für die Region. Wir sehen aber kurze Zeit später, auch in den frühen 50er Jahren, ein anderes Problem. Wir haben viel Militär, das jetzt im Grunde herrenlos ist. Und wir haben, was man mal an anderer Stelle in der Literatur Strandgut des Kriegs genannt hat, wir haben Einheiten, die nicht wissen, wohin. Und wir haben auch noch wirklich sozusagen ein übrig gebliebenes Problem, den Herzog von Lothringen und seine Truppen. Das ist ein Fürst, der wirklich zu den Verlierern des Krieges gehört. Er hat sein Herzogtum verloren. Das ist, Lothringen wird ganz französisch. Und der eigentliche Herzog ist im Grunde ein Fürst ohne Land, der mit seinen Truppen nicht weiß, wohin. Er geht tatsächlich für einige Zeit ins Rheinland. Und insofern haben wir im Reich Frieden. Wir kennen das Bild vom Friedensreuter, der dann als Postreiter durch die Lande zieht. Und trotzdem haben wir recht schnell wieder diese Bedrohungsszenarien auch hier im Rheinland. Wir haben aber auch, als sich diese ganzen Dinge wieder beruhigen, haben wir andere Konflikte, die nun wieder deutlich sichtbarer werden. Das sind nämlich, wie vor auch schon kurz skizziert, die neuen Territorialherren, also Brandenburg in Kleve und Mark und vor allen Dingen Brandenburg, aber auch Pfalz-Neuburg in Jülich und Berg, die innenpolitische Konflikte haben. Und gerade Brandenburg, also mit ihren Landständen, um die Art und Weise darum streiten, wie sie ihre Territorialherrschaft aufbauen. Und hier geht es natürlich um fürstliche Prärogativen, in denen die Fürsten natürlich auch ihre Fürstenherrschaft so stark wie möglich machen wollen. Der Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, manche nennen ihn den Großen, versucht das hier mit militärischer Macht durchzusetzen. Und wir haben erneut auch hier im Grunde das militärische Moment sehr deutlich, wie hier ein brandenburgischer Fürst, kaum dass er den Krieg überlebt hat, auch hier versucht, mit militärischer Macht innenpolitische Dinge hinzubekommen. Wir haben 1651 noch den Jülicher Krieg, wo tatsächlich mit der brandenburgische Kurfürst nochmal gegen den Pfalz-Neuburger zu Felde zieht. Man kann das als Operettenkrieg abtun, aber ich glaube, man muss auch, weil das nur wirklich wenige tausend Mann Soldaten waren und auch hier die militärischen Operationen sehr übersichtlich. Trotzdem muss man sehen, eine Landschaft, die nun wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte es erlebt hat und auch natürlich sich nach dem Frieden sehnt, hat hier erneut die Erfahrung, dass Krieg sehr schnell wieder ausbrechen kann und in der Weise präsent ist. Das alles wird dann entsprechend eingehegt und kann beruhigt werden. Trotzdem, wir haben noch weitere diese Konflikte und wir haben den Devolutionskrieg, also einen Krieg, dann der Krone Frankreich gegen die Generalstaaten, gegen die Niederlande, wo auch nochmal französische Truppen gegen die Generalstaaten kämpfen. Auch am Niederrhein gibt es hier entsprechende militärische Operationen und das Ganze geht noch, wie gesagt, bestimmt auch hier nochmal den Konflikt bis in die 70er Jahre hinein, kommt es hier zu entsprechenden Auswirkungen. Erst dann sind wir hier so weit, dass diese ausländischen Truppen abziehen und tatsächlich eine Art Beruhigung eintritt. Das bedeutet wirklich, dass wir hier, also 1648 ist natürlich ein Einschnitt, und er ist auch spürbar, aber sicherlich nicht so komplett, wie man sich das vielleicht auf den ersten Blick vorgestellt hat. Denn, wie gesagt, die ausländische Okkupation, ich sage es nochmal, niederländische Truppen, spanische Truppen bleiben nochmal hier und die Territorialfürsten hier vor Ort haben auch in der Zeit gelernt, wie wichtig es für das eigene politische Überleben, Truppen aufzustellen. Gerade Brandenburg hat diese Lektion stark gelernt. und sucht danach, eigenes Militär zu etablieren. Also das Thema bleibt auch hier dem Rheinland lange nicht mehr erspart. Zum Westfälischen Frieden möchte ich noch sagen, der jülich-klevische Erbfolgestreit, der ja als Konflikt dem eigentlichen 30-jährigen Krieg vorgelagert war, Stichwort als Konflikt verlängertes Momentum, die Kurpfalzfrage, die ist im Westfälischen Frieden gelöst. Was der Westfälische Frieden nicht lösen kann, ist der jülich-klevische Erbfolgestreit. Das ist eigens auch im Westfälischen Friedensvertrag so festgehalten. Da wird eigens auch gesagt, das haben wir jetzt nicht beilegen können. Wir wünschen uns aber, und es wird vertagt auf weitere Verhandlungen, dass auch hier gesagt wird, das soll auf Reichsebene dann weiter verhandelt und beigelegt werden im Sinne einer amicabilis compositio, also einer gütlichen Einigung, sprich eines friedlichen Ausgleichs. Hier sagt man ganz klar, wir wissen, im Rheinland gibt es nach wie vor, auch nach 1648, einen großen und auch einen gefährlichen Konfliktherd. Aber wir haben das im Blick und es soll hier auf Reichsebene eine friedliche, gütliche Lösung herbeigeführt werden. Aber es war klar, 1648 hat man das nicht geschafft. Das war eine Aufgabe für die Zukunft und es hat dann nochmal 18 Jahre gedauert, bis 1666 genau dieser Konflikt tatsächlich hier auch politisch ein Ende hat finden können.
Zum Abschluss noch eine kritische Nachfrage. Der 30-jährige Krieg wird ganz oft dargestellt als zumindest zum großen Teil Krieg zwischen den Konfessionen, zwischen den Katholiken und Protestanten. Erstens, ist das wahr? Und zweitens, wenn es wahr ist oder nicht wahr ist, was bedeutet das fürs Rheinland?
Die Auffassung des 30-jährigen Kriegs als Konfessionskrieg ist natürlich klassisch. Und sie wird auch mit großer Berechtigung gestellt. Und man kann diesen Krieg natürlich in weiten Teilen als Konfessionskrieg auch verstehen. Der Faktor der Konfession ist in vielen Bereichen deutlich spürbar und man kann ihn auch gut nachweisen. Trotzdem würde ich sagen, für das Rheinland gibt es auch hier wieder eine besondere Antwort. Das Rheinland ist konfessionell sehr disparat und der 30-jährige Krieg hat hier keine weitere Eindeutigkeit gebracht. Das ist übrigens auch ein Unterschied zu anderen Regionen, anderen Fürsten, die im Rahmen oder im Laufe des 30-jährigen Kriegs die konfessionellen Verhältnisse nochmal strikter und konsequenter haben ordnen können. Wenn ich sage, konfessionelle Verhältnisse ordnen, heißt das, ist das schon ein Euphemismus, denn viele Fürsten haben natürlich auch teilweise mit großer Brutalität ihre Konfessionsvorstellungen durchgesetzt, mit der Exilierung, mit der Vertreibung fremdkonfessioneller Bevölkerungsteile oder der gewaltsamen Konfessionalisierung, egal in welche Richtung. Das sind Maßnahmen, die sich im Rheinland so nicht abgespielt haben. So wie im 16. Jahrhundert das Rheinland sich als bunter konfessioneller Flickenteppich entwickelt hat, hat der 30-jährige Krieg hieran praktisch nichts geändert, möchte ich sagen. Es gab sicherlich je nach Phase Momente, wo mal die katholische Seite deutlich stärker war. Das war in den 20er Jahren so. Wir haben eine Phase, in der die Spanier nochmal eine Offensive über den Rhein hinaus Richtung Osten lanciert haben und wo auch hier unter dem Deckmantel spanischer Waffen tatsächlich harte gegenreformatorische Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Das war die große Zeit für den Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm, der als katholischer Fürst hier gegen protestantische Bevölkerungsanteile vorgehen konnte. Genauso wie die niederländisch besetzten Städte auch hier nochmal eine Situation vorfanden, in der die dort vorhandenen Katholiken sehr stark unter Druck gerieten als entsprechend generalstaatliche Söldner, genau ihnen das Leben schwer gemacht haben. Das waren aber, möchte ich sagen, Phasen, die keine echte, salopp gesprochen, Flurbereinigung nach sich gezogen haben. Wir sehen, dass eigentlich ganz einfach daran, dass auch Jahrzehnte später eigentlich immer noch in allen Territorien Angehörige auch anderer Konfessionen vorhanden sind. Insofern haben wir immer noch hier eine Region, die diese konfessionelle Vielfalt mit sich getragen hat, die durchaus auch immer noch Konflikte hatte, aber die in dieser Weise nie, aber auch so konsequent mit diesem Konfessionsargument wirklich in diesen Krieg eingestiegen ist. Insofern, auch hier gab es im Rheinland durchaus immer wieder konfessionelle Konflikte, aber ich möchte sagen, so prägend wie in anderen Territorien und Regionen des Heiligen Römischen Reiches spielte das im Rheinland sicherlich keine Rolle.
Insofern noch hier eine rheinische Besonderheit in dieser Zeit.